Kolleginnen und Kollegen, wir beginnen mit der Regierungspressekonferenz. Ich begrüße sehr herzlich Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Mein Name ist Stefan Lange, ich komme von der Ersatzbank heute wieder und bitte schon um Nachsicht, wenn es nicht so ganz flutscht wie sonst bei den Profis. Wir fangen an mit einer Reiseankündigung des Landwirtschaftsministeriums. Bitte schön.
Vielen Dank. Der Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Alois Rainer, wird vom 10. bis zum 12. März nach Südafrika reisen. Ziel der Reise ist es, im Sinne der Agrarexportstrategie des BMLEH Kooperationsmöglichkeiten zu intensivieren und einen vertrauensvollen Austausch in Handelsfragen zu ermöglichen, um Marktchancen für deutsche Unternehmen zu verbessern. Bundesminister Rainer wird von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation und der Präsidentin des Friedrich-Löffler-Instituts begleitet. In Kapstadt wird der Bundesminister seinen südafrikanischen Amtskollegen John Steenhuisen zu politischen Gesprächen treffen. Im Mittelpunkt werden insbesondere die Einfuhrbedingungen für deutsches Schweinefleisch und die Marktöffnung für Äpfel sowie die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche in Südafrika und bei der Bioökonomie stehen. Darüber hinaus sind Gespräche mit dem WestCap-Premierminister Alan Windey und dem WestCap-Landwirtschaftsminister Ivan Meyer geplant. Auf dem Programm stehen zudem gezielte Austauschformate zwischen der deutschen Wirtschaft und südafrikanischen Partnern, beispielsweise ein Roundtable mit der Auslandshandelskammer für das südliche Afrika. Zudem sind in Kapstadt Besuche in den Niederlassungen eines deutschen Unternehmens, der Ernährungsbranche und eines deutschen Landmaschinenherstellers geplant. Außerdem besucht Bundesminister Rainer das ressort- und länderübergreifend geförderte afrikanisch-deutsche Fachzentrum für nachhaltige und resiliente Ernährungssysteme und angewandte Agrar- und Ernährungsdatenwissenschaft an der WestCap University.
Vielen Dank. Wir haben schon eine Frage dazu, Herr Jung, wenn ich das richtig gesehen habe. Entschuldigung, ist das Falsche? So, jetzt.
Ja. Weil Sie meinten, es wird eine hochrangige Wirtschaftsdelegation geben. Können Sie uns mal nennen, wer da so hochrangiges dabei ist?
Die komplette Liste würde ich dann nachreichen. Das ist vielleicht einfacher für alle.
Ja, aber können Sie mal Beispiele nennen, was für Sie denn hochrangig ist?
Ja, es sind also verschiedene Verbände dabei aus dem Ernährungsbereich, aus dem Handel, aus der Wirtschaft, also aus der tierischen Wirtschaft. Und ich würde das einfach jetzt mal komplett zusammenstellen und für Sie nachreichen.
Danke. Dann Herr Rinke dazu.
Ja, Herr Köhler, auch nachgefragt. Vielleicht können Sie noch mal genauer sagen, warum jetzt Südafrika? Es gibt ja eine Reihe anderer Länder, mit denen es auch Probleme gibt, was die Einfuhr von Schweinefleisch zum Beispiel angeht. Und ist das jetzt Start für häufigere Besuche mit den sogenannten Mittelmächten? Also das, was der Bundeskanzler ja auch mal intoniert hat, dass man jetzt verstärkt Partner auch in anderen Teilen der Welt sucht. Also sind da noch weitere Reisen geplant? Können Sie dazu schon was sagen?
Also wir haben ja, ich glaube, im Dezember die Agrarexportstrategie vorgestellt. Und da geht es natürlich darum, dass man auch neue Märkte sich erschließen will beziehungsweise wieder öffnen will. Und der Minister hatte ja sich auch in der Vergangenheit schon öfter dazu eingelassen, auch gesagt, dass er jetzt öfter auf Reisen gehen wird, um genau das zu erreichen. Wir waren Ende des vergangenen Jahres in den USA, jetzt folgt die Südafrika-Reise und es sind noch weitere Reisen, unter anderem in ihrer Zukunft nach China und Japan geplant. Also insofern ist das tatsächlich ein Start zu mehreren Gesprächen im Ausland und Ziel ist natürlich, also auch Märkte zu diversifizieren, um sich dann geopolitisch auch unabhängiger zu machen.
Dann Herr Jessen noch, so einen schönen Moment.
Ja. In der Vergangenheit gab es eine Diskussion darum, ob europäische, auch deutsche Agrarexporte die Arbeits- und Lebensbedingungen der örtlichen Landwirtschaft, vor allem in Afrika, schädigen. Stichwort Hähnchenflügel. Ist das ein Thema oder sehen Sie diese Befürchtungen ausgeräumt?
Also jetzt geht es erstmal darum, die guten Beziehungen mit Südafrika zu pflegen und Gespräche zu vertiefen, um einfach auch zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es für gegenseitigen Handel. Und da spielen vor allem also Beschränkungen, Maul- und Klauenseuche, Schweinefleisch wurde angesprochen, eine Rolle. Und darüber hinaus kann ich natürlich den Gesprächen nicht vorweggreifen.
Ja, aber die Thematik, die ist ja im Haus durchaus bekannt. Sie wurde während der letzten 10, 20 Jahre intensiv diskutiert. Sie gehen also ohne eine konkrete Gesprächs- oder Handlungsabsicht zu diesem Punkt in die Gespräche, richtig?
Wie gesagt, ich kann den Gesprächen nicht vorweggreifen.
Gibt es weitere Fragen zu der Reise noch? Das ist nicht der Fall. Dann ist Herr Hoffmann dran. Eine Frage ans Verteidigungsministerium.
Ja, Frage an.
Sekunde bitte, ich muss mal so jetzt.
Ja, funktioniert. Frage an Oberst Müller. Haben Sie noch mal den Sachstand zu den deutschen Soldaten in, ich sag mal, in Nahost? Sind weitere Soldaten von Ihren bisherigen Standorten abgezogen worden oder verlegt worden?
Also im Kern haben wir den gleichen Stand, wie wir vor einer Woche hier ausführlich dargestellt haben. Über 500 Soldatinnen und Soldaten in der Region. Ist sogar noch etwas gestiegen, da wir ja Krisenunterstützungsteams in die Region gebracht haben, um die Auslandsbotschaften zu unterstützen bei der Kontaktaufnahme und bei, ja, bei administrativen Tätigkeiten größtenteils und Sicherheitsberatung. Wir haben Einzelpersonal zurückführen können aus, ich sag mal, Peripherkontingenten. Ich habe ja gesagt, dass wir zum Beispiel in Katar zum Beispiel auch Personal hatten, aber die Großkontingente OIR, die Kontingente in Bagdad, UNIFIL und das Personal in Israel ist größtenteils plus minus in der Stärke geblieben, wie wir es haben. Also wir haben ungefähr etwas über 500 Soldatinnen und Soldaten weiterhin in der Region. Allen geht es gut. Alle wenden natürlich die örtlichen Schutzmaßnahmen an, die auch umfangreich notwendig sind natürlich aufgrund der Sicherheitslage. Und deswegen können wir sagen, dass wenigstens dieser Punkt, dass es allen gut geht, erfüllt ist.
Nachfrage, gibt es Möglichkeiten oder sogar konkrete Pläne, die Partner in der Region, also oder vielleicht auch die Golfstaaten, militärisch zu unterstützen, mit Ausrüstung, mit Dingen, die sie brauchen? Der Minister hatte Ende vergangener Woche angedeutet, dass er Gespräche führt.
Also militärische Unterstützung ist aktuell so nicht angedacht. Es gibt auch keine konkreten Planungen, Fähigkeiten in die Region zu verlegen. Die Frage wird natürlich diskutiert und doch da findet ein reger Austausch statt im Group of Five-Format, was sich jetzt auch regelmäßig wiederholt, auch zu der Lage. Aber auch bilateral, das meinte der Minister, am Freitag werden Gespräche geführt und dann wird erörtert, wie die Lage vor Ort in der Region ist. Und dann wird im Partnerkreis erörtert, welche Fähigkeiten gegebenenfalls benötigt sind. Deutschland hat zu Recht oben an der Ostflanke und in der Nordflanke eine wichtige Rolle. Sie wissen, dass wir über die Lage im Nordatlantik und in der Arktis, zum Beispiel in der Ukraine und an der Ostflanke, hier mehrfach viel gesprochen haben. Und das wäre auch jetzt ein falsches Zeichen, dass wir genau dort, wo wir jetzt Fähigkeiten haben, zum Beispiel bei Arctic Sentry, diese Fähigkeiten jetzt abzuziehen. Das machen also andere Nationen, werden Fähigkeiten verlegen. Sie haben das ja vernommen. Wir haben gesagt, unser U-Boot, unsere Fregatte lassen wir aktuell im Nordatlantik und in der Arktisregion. Unsere Kräfte an der Ostflanke lassen wir bestehen, weil natürlich diese Fähigkeiten weiterhin benötigt werden. Die russische Bedrohungslage ist weiterhin unverändert. Deswegen haben wir uns entschieden, diesen Weg zu gehen. Und alle Mittel und Wege, die dort im nahen Mittleren Osten passieren, werden mit den Partnern abgestimmt und da findet ein reger Austausch statt.
Herr Gebauer gleich. Ja.
Herr Müller, nur mal zur Präzisierung. Wenn Sie sagen, es sind 500 Soldatinnen und Soldaten in der Region, dann heißt das nicht, dass die an den ursprünglichen Dienstorten verblieben sind. Habe ich das richtig verstanden?
Der Großteil ist an den ursprünglichen Dienstorten. Der Großteil ist dort, wo, also jedenfalls lokal in der Region, wo sie eingesetzt sind. Wir haben in den Standorten Schutzmaßnahmen, Schutzbauten, also Bunker, Verschelterung, davon reden wir. Wir haben aber auch eine Auflockerung, dass wir zum Beispiel, wir nennen das alternative Unterbringung, außerhalb der Standorte nutzen, die vorher erkundet wird, wo vorher geschaut wird, ob gewisse Schutzmaßnahmen da sind und nutzen das natürlich auch, um das Kontingent aufzulockern, sagen wir. Aber Großteil ist natürlich da, wo sie weiterhin sind, wobei natürlich der UNIFIL-Anteil auf der Fregatte größtenteils gebunden ist, mit über 160 ungefähr. Also die bewegen sie natürlich.
Nachfrage, weil Sie gerade UNIFIL ansprechen, das heißt, die Fregatte Nordrhein-Westfalen müsste das sein, ne? Die ist immer noch im UNIFIL-Einsatz oder ist die präventiv für eine mögliche Evakuierung zwischen Libanon und Zypern?
Unverändert im UNIFIL-Einsatz und mein letzter Lagebild war, dass ja auch in der genau den Seewegen zwischen Libanon und Zypern im Grunde pendelt.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Dann ein Mikro davor, Herr Geber.
Herr Müller, vielleicht eine konkrete Nachfrage nochmal zum Unifil-Einsatz. Ist es denn gelungen, das Personal von Land, also die noch im Libanon an Land saßen, gab es ja am Wochenende durchaus die Idee oder auch Ende letzter Woche schon, die dann auf das Schiff zu holen? Sind die mittlerweile auf dem Schiff? Und Herr Cornelius, vielleicht eine Frage mal zur Unterstützung. Hat Israel eigentlich irgendwelche Anfragen gestellt, jetzt nicht der militärischen Unterstützung oder Teilnahme an den Luftschlägen, aber zum Beispiel Munitionslieferungen, andere Anfragen nach Unterstützung, was jetzt sogenannte Rüstungsexporte angeht?
Ja, zum ersten Anteil, was ich gesagt habe, also dass die Kontingente sind nahezu unveränderter Stärke vor Ort. Das heißt auch, dass es dort diese Veränderungen, die Sie angesprochen haben, nicht gab. Ich würde auch erst im Nachgang über sowas berichten, weil für mich ist immer ein Sicherheitsfaktor. Bewegung heißt immer irgendwie Landweg, Exposition und deswegen unverändert.
Und von solchen Anfragen ist mir nichts bekannt.
Dann hat Herr Jung noch eine Frage.
Herr Müller, werden noch die Kurden ausgebildet aktuell im Irak?
Also der Auftrag unserer Kräfte in Erbil ruht. Wir haben ja das Kontingent in Erbil schon vor Wochen ausgedünnt. Und Deutschland hatte auch vor Ort keinen aktiven Ausbildungsauftrag mehr, sondern hat im Grunde die Rahmenerziehung gestellt für Campbetrieb und Beratungsleistungen in Erbil. Aber das ruht seit mehreren Wochen. Wir haben ja noch eine niedrige zweistellige Anzahl von Personal vor Ort. Aber aufgrund der Sicherheitslage können Sie sich vorstellen, die Camps sind natürlich weiterhin auch im Fokus, findet aktuell keine Ausbildung statt.
Nachfrage.
Und Thema Libanon, deutsche Soldaten sind jetzt nicht betroffen gewesen von dem israelischen Angriff auf UNIFIL-Truppen. Wie bewertet die Bundeswehr diese Angriffe auf Blauhelme der Israelis?
Also zur eigentlichen Situation vor Ort und von wem welche Angriffe kommen oder kamen, kann ich nicht sagen, weil mir die Lagebewertung auch gar nicht vorliegt, jedenfalls nicht in öffentlicher Natur. Unsere Kräfte vor Ort sind in Sicherheit, sind nicht betroffen. Es gibt keine Personen- und Materialschäden in der Region von unseren Einheiten. Und das ist das, was ich dazu sagen kann.
Entschuldigung, aber weitere Fragen zu dem Thema, dann nehme ich erst Herrn Gieber noch mal dran, Herr Jung, und dann kommen Sie noch mal. Sekunde bitte, das ist dieses hier. Ja.
Herr Müller, vielleicht noch mal eine Frage fürs Protokoll. Es war ja für Ende der Woche ein sogenanntes informelles Treffen der NATO-Verteidigungsminister auf Zypern geplant, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es hieß dann Ende letzter Woche, es würde entweder abgesagt oder nur virtuell gehalten aufgrund der Lage. Ich glaube, der Staatssekretär Hartmann sollte daran ja teilnehmen. Haben Sie da einen aktuellen Stand? Wird es stattfinden oder nur als Videokonferenz?
Das gehört zur guten Sitte, dass die Gastgeber über diese Formate unterrichten. Deswegen kann ich mich jetzt hier nicht äußern. Die Einladenden und die Ratspräsidentschaft haben ja normalerweise, die äußern sich dann zu diesem Themenfeld. Die Ausrichter sehen sich mir nach, dass ich dazu hier nichts unter eins sagen kann.
Dann Herr Jung nochmal.
Sie heißen übrigens heute Herr Jenning, Herr Müller.
Ach, du bleibst. Danke.
Genauso wie Herr Hinterseher. Das heißt, die internationale Berichterstattung, dass Israel die UNIFIL-Truppen angegriffen hat, die möchten Sie nicht bestätigen?
Ich kann dazu nichts beitragen, weil alle Lagefeststellungen nicht öffentlich eingestuft sind.
Ich kann dazu.
Das AA hatte ja auch irgendwie kryptisch am Wochenende was dazu gesagt und nur alle Akteure aufgerufen.
Sagt das AA jetzt was dazu. Ja. Deswegen wäre mein Angebot da zu ergänzen. Wir hatten uns tatsächlich am Wochenende dazu geäußert. Angriffe auf UN-Blauhelme sind natürlich inakzeptabel. Deshalb haben wir den Angriff vom Freitag auch verurteilt, bei dem eben mehrere UN-Blauhelm-Soldaten vor allem aus Ghana oder aus Ghana verletzt wurden. Alle Beteiligten an den Kämpfen sind verpflichtet, sich ans humanitäre Völkerrecht zu halten. Das ist eine Lage, die immer gilt. Und der Schutz und die Sicherheit von UN-Blauhelmsoldaten ist jederzeit zu gewährleisten. Aber weil Sie es gerade insinuierten, die Mission selbst, UNIFIL, hat angekündigt, den Vorfall untersuchen zu wollen. Und diese Untersuchung würden wir gerne abwarten, weil Sie gerade darauf, auf die Urheberschaft des Ganzen abstellten.
Herr Jung.
Die Israel, IDF wurde ja schon beschuldigt und hat nicht dementiert, nicht widersprochen. Haben Sie da mit den israelischen Partnern nachgefragt?
Also wir sind natürlich in ständigem Austausch mit der israelischen Seite. Israel ist einer der engsten Partner der Bundesregierung. Wir sind zu vielen Fragen in Kontakt. Sie verstehen, dass ich nicht zu allen Einzelheiten hier ausführen kann. Es ist aber so, dass bislang eben nicht bekannt ist, wer für den Angriff verantwortlich ist, so wie ich gerade ausgeführt hatte. UNIFIL selbst hat sich dazu noch nicht geäußert, möchte eine Untersuchung durchführen und wir möchten gerne diese Untersuchung abwarten.
Herr Fechner dazu?
Ja, vielen Dank, Fechner, DTS. Herr Müller, nochmal zur Fregatte Nordrhein-Westfalen. Inwiefern verändert denn der Krieg im Nahen Osten jetzt den Einsatz im Rahmen von UNIFIL? Ist zum Beispiel die Einsatzbereitschaft gegen mögliche iranische Drohnenangriffe verstärkt worden?
Ein Kriegsschiff, was im Einsatz ist, hat immer eine hohe Einsatzbereitschaft rund um die Uhr. Natürlich verändert eine Bedrohungsperzeption, wenn du direkt in der Region bist und die Luftlage entsprechend ist und die Bedrohungslage ist, natürlich verändert das, macht das was mit der Crew. Man ist, packt noch mal 10% wahrscheinlich obendrauf, aber das Schiff fährt weiter in seinen Einsatz und ist natürlich im UN-Rahmen eingebunden. Da wird es von der UN-Operationsführung geführt und also ich kann dort keine wesentliche Abweichung feststellen, außer natürlich, dass die Lage sich natürlich massiv verschärft hat, wie Sie alle wissen. Ja, aber Einsatz wird fortgeführt und wenn wir da was zu berichten haben und eine andere Änderung eintritt, dann würden wir es natürlich auch kommunizieren.
Herr Jessen.
Herr Hinterseher, die Untersuchung, die Sie abwarten möchten, soll die von einer unabhängigen Untersuchungskommission durchgeführt werden oder soll die durchgeführt werden von einer Partei, die zunächst mal für die Angriffe verantwortlich gemacht wird?
Also UNIFIL selbst hat angekündigt, eine Untersuchung durchführen zu wollen. Insofern möchten wir diese UNIFIL-Untersuchung auch abwarten. Aber noch einmal, bei allen Kampfhandlungen dort sind alle Seiten aufgerufen, sich an humanitäres Völkerrecht zu halten. Das ist natürlich klar und ich habe auch schon ausgeführt, dass UN-Blauhelme nie Ziel solcher militärischer Aktionen werden dürfen.
Ja, das habe ich verstanden. Deswegen die Nachfrage. Also Sie sagen, UNIFIL untersucht. Ist das nach Ihrer Kenntnis die einzige untersuchende Instanz oder kennen Sie noch weitere?
Das ist die einzige, die mir aktuell bekannt ist, die angekündigt wurde.
Weitere Fragen zu dem Thema haben wir offenbar nicht. Dann ist Herr Balzar dran mit einer Frage an das Auswärtige Amt.
Ja, Wladimir Balzar vom Deutschlandfunk. Eine Frage ans Auswärtige Amt. Das Programm Kulturweit ist ein internationales Kulturaustauschprogramm mit Trägern wie UNESCO-Kommission, Goethe-Institut, wird jetzt eingestellt. Das Auswärtige Amt finanziert das mit 5 Millionen Euro im Jahr. Wir reden da von einer 17-jährigen Tradition mit 6.500 jungen Menschen, die in aller Welt unterwegs waren, Deutsche, aber auch Menschen, die in Deutschland waren. Es gibt Hinweise darauf, dass das auch eine Möglichkeit ist, Fachkräfte zu gewinnen, auch Deutschlands Position in der Welt über diese Möglichkeit zu verbessern. Klar, es gibt Spardruck auf alle Ministerien, aber warum wurde gerade an dieser Stelle eingespart?
Sie hatten vielleicht gesehen, dass wir gemeinsam mit Kulturweit dazu eine Pressemitteilung auch veröffentlicht hatten. Darauf würde ich Sie gerne verweisen. Aber grundsätzlich, wir schätzen das Programm Kulturweit natürlich sehr. Auch die Netzwerke, die daraus entstanden sind. Und diese Netzwerke wollen wir natürlich weiterhin pflegen. Das ist sehr wichtig. Aber wie Sie selbst schon erwähnt hatten, gibt es eben auch budgetäre Zwänge, Haushaltszwänge, die uns dazu veranlasst gesehen haben, dieses Programm leider einstellen zu müssen.
Nachfrage, wie verhält sich das zu anderen Einsparungen im Auswärtigen Amt? Wie ist das Verhältnis?
Ich möchte das jetzt an dieser Stelle nicht vergleichen. Wie gesagt, wir haben uns dazu geäußert. Wir haben gemeinsam mit der deutschen UNESCO-Kommission am Freitag eine Pressemitteilung dazu herausgegeben. Auf die würde ich Sie gerne verweisen, zu den Beweggründen, die uns zur Einstellung bewogen haben.
Dann machen wir da vorne noch weiter. Ich sehe, das ist ein weißes Mikro, ne? Musst du mal gucken. Nee, doch nicht.
Danke. Ja, Hinterseher, kurze Nachfrage dazu. Ist es wirklich eingestellt oder kann es sein, dass es irgendwann wieder aufersteht, dieses Programm? Also Einstellung im Sinne schon von finito oder kann das nochmal wieder gestartet werden?
Also so wie immer kann ich Ihnen einen aktuellen Stand geben. Ich kann natürlich nicht in die Zukunft blicken. Die Lage, die uns dazu bewogen hat, das zu machen, ist natürlich die aktuelle Lage. Insofern möchte ich wie immer für die Zukunft auch nichts ausschließen. Aber so ist der Stand nun mal.
Weitere Fragen zu dem Thema haben wir nicht. Dann fragen wir Frau Kollborn, hier vorne bitte. Entschuldigung, falsches Mikro. So, jetzt.
Hallo, Femke Kollborn von Agence France-Presse. Meine Frage geht um US-Sanktionen gegen Russland. Also die Regierung hat vorübergehend Indien erlaubt, Öl aus Moskau zu kaufen. Und US-Finanzminister Scott Bessent hat auch gesagt, dass die Regierung erwägt, die Sanktionen gegen weiteres russisches Öl aufzuheben. Wie reagiert die Bundesregierung zu diesen Entwicklungen?
Ja, ich kann dazu gerne ausführen, die von den USA verkündete Ausnahmeregelung für Indien bezieht sich naturgemäß jetzt erstmal auf US-Sanktionen und das gilt auch nur für Öl, das bereits vor dem 5. März unseres Wissens auf Schiffe verladen wurde, also nicht für neue Ölproduktion durch und in Russland. Aus unserer Sicht muss es weiterhin das Ziel sein, russische Einnahmen aus Energieexporten zu reduzieren, um Russland in seiner Kriegsführung zu beschränken. Gleichzeitig ist die Stabilisierung der Öl- und Gasmärkte angesichts der Lage rund um die Straße von Hormuz besorgniserregend. Und grundsätzlich ist es wünschenswert, dass es aus diesem Grund eben stabilisiert wird. Wir arbeiten hieran auch übrigens im G7-Rahmen. Wir sprechen auch mit Indien darüber, dass es seine Kontakte zu Russland nutzt, um darauf hinzuwirken, dass Russland einem sofortigen Waffenstillstand mit der Ukraine zustimmt und sich zu ernsthaften Verhandlungen auch bereit erklärt.
Dann Herr Jung und anschließend Herr Rinke.
Wenn Sie G7 angesprochen haben, können Sie bestätigen, dass es um die Öffnung der Ölreserven geht, der G7-Staaten?
Ich habe dazu im Moment nichts auszuführen. Es gibt, wie gesagt, Gespräche im G7-Rahmen. Vielleicht möchte das BMF da ergänzen.
Genau, also ich kann bestätigen, dass es heute eine Schalte der G7-Finanzminister und Finanzministerin geben wird. Thema werden auch die Auswirkungen des Krieges im Iran sein. Aber Sie kennen das, dass der übliche gute Ton über die Themen ist die Kommunikationshoheit bei der Präsidentschaft. Und deswegen kann ich da im Vorfeld mich nicht zu äußern.
Zusatz?
Anderes Thema sind Übergewinne der Krisenprofiteure, der Ölkonzerne aktuell. Man wollte ja aus der Pandemie lernen und dort quasi die Profitabschöpfung der Fossilen. Wie steht der Vizekanzler zum Thema Preiskontrollen jetzt gerade in Sachen Ölpreise, Benzin? Herr Cornelius, hat der Kanzler mittlerweile eine Meinung zum Thema Preiskontrollen?
Ich kann jetzt erstmal beginnen. Der Vizekanzler hat sich ja da verschiedentlich auch jetzt öffentlich geäußert. Wir haben die Lage im Blick, haben die gestiegenen Energiepreise im Blick und werden jetzt uns ein Bild verschaffen. Es ist natürlich bei dem Ganzen, das war ja auch am Freitag länger Thema, ist natürlich die Frage, wie lange das Ganze anhält. Und die Bundesregierung berät über mögliche Maßnahmen, aber eben alles unter der Prämisse, dass wir erstmal uns den Markt und die Entwicklung der Lage anschauen.
Möchten Sie noch ergänzen, Herr Lienes?
Nicht viel zu ergänzen. Die Bundesregierung beobachtet das. Sie wissen, dass wir im engen Austausch auch mit dem Bundeskartellamt stehen, um die fortlaufende Entwicklung der Rohöl- und Tankstellenpreise zu analysieren. Ich würde jetzt aber nicht über Maßnahmen spekulieren.
Dann gehe ich weiter zu Herrn Rinke. Ich nehme Sie wieder auf die Liste.
Danke. Ich würde ganz gerne noch mal auf das Thema des Öls und der Aufhebung oder Einschränkung der US-Sanktionen gegen Indien zurückkommen. Herr Cornelius, plant die Bundesregierung auch irgendwelche Maßnahmen, zum Beispiel Lockerung der EU-Sanktionen, um den Druck von den Märkten zu nehmen, was die Themen Öl und Gas angeht?
Wie gesagt, wir beobachten die Lage. Wir sind im engen Austausch, auch mit den Akteuren, die betroffen sind. Wir haben die Taskforce eingerichtet, zwischen Finanzministerium, BMWE, Netzagentur, Bundesnachrichtendienst, Auswärtiges Amt und Bundeskanzleramt stattfindet. die Beteiligung daran zeigt Ihnen bereits, dass wir da einen sehr breiten Blick auf die Marktsituation haben, also nicht nur einen reinen Preisblick, und zeigt auch, dass die Bundesregierung die Besorgnis versteht, die wegen der sehr gestiegenen Preise auch in der breiten Öffentlichkeit natürlich berechtigterweise festzustellen ist. Aber über Spekulationen, was die Bundesregierung tut, kann ich hier keine Nahrung geben.
Ja, Zusatz?
Ja, auch wenn Sie da keine Nahrung geben können, wollte ich trotzdem gerne nochmal nachfragen. Wo ist denn die Schwelle, ab der die Bundesregierung dann glaubt, eingreifen zu müssen? Entweder mit dem Eingriff in die Ölreserven oder das Antasten der Öl- und Gasreserven, die wir hier haben, oder eben in Absprache mit den G7-Ländern über andere Maßnahmen wie Sanktionslockerung.
Auch eine Schwelle, wenn ich sie jetzt nennte, wäre marktrelevant. Die würde die Spekulation nur beflügeln. Deswegen werde ich auch diese Schwelle nicht nennen.
Dann eine Reihe weiter. Herr Heimbach, habe ich das richtig?
Ja. Genau. Nur eine kleine Lernfrage. Wie hoch ist denn der Wert der strategischen Ölreserve derzeit? Und wer entscheidet genau über die Freigabe?
Vielleicht im Wirtschaftsministerium angesiedelt.
Zahlen zum Wert liegen mir nicht vor, wären natürlich auch abhängig von dem jeweiligen Preis zum aktuellen Zeitpunkt. Eventuelle Entscheidungen über die Ölreserve würden in der Bundesregierung getroffen. Wer da ganz konkret verfahrenstechnisch die Entscheidungen treffen würde, kann ich gerne noch nachreichen. Aber der Regierungssprecher hat ja gerade schon ausgeführt, es gibt keine Maßnahmen anzukündigen.
Zusatz? Ja, wenn es keinen Wert gibt, gibt es eine Barrel-Zahl?
Liegt mir auch nicht vor. Die strategische Ölreserve ist ja so angelegt, dass damit für 90 Tage der Gesamtverbrauch der Bundesrepublik abdeckbar wird.
Dann machen wir weiter mit Herrn Jessen zu dem Thema.
Ja, Herr Cornelis, da Sie sagten, Entscheidungen hingen auch davon ab, wie lange dieses Kriegsgeschehen eigentlich noch sich fortsetze. Trump hat ja am Anfang gesagt, er rechnet mit 5 bis 10 Tagen. Ich glaube, diese 10 Tage sind morgen vorbei. Man hat nicht den Eindruck, dass die Kriegshandlungen dann zu Ende sind. Deswegen die Frage, erwägt die Bundesregierung nicht im Unterschied zu anderen europäischen Nachbarn tatsächlich Preisobergrenzen festzusetzen, davon ausgehend, dass vermutlich es länger als diese 10 Tage dauern wird?
Also über eine Kriegsdauer gab es sehr unterschiedliche Spekulationen und Äußerungen. Deswegen kann ich mich jetzt nicht auf die eine oder andere konkret einlassen. Und was die Festsetzung eines Wertes angeht, gilt das Gleiche. Das sind spekulative Aussagen, die das Marktgeschehen auch beeinflussen würden. Und deswegen enthalte ich mich hier.
Die Frage bezieht sich ja auch auf Aussagen der Tankstellenpächter, die vermutlich zu denen mit dem besten Einblick in Preisgestaltung gehören, die ausgeführt haben, mehrfach inzwischen, dass die von den Mineralölgesellschaften vorgegebenen höheren Preise weitaus höher liegen, als sie zu begründen wären mit erhöhten Einkaufsrisiken, Einkaufskosten, weswegen die Tankstellenpächter von Abzocke sprechen. Das ist deren Wortwahl vor dem Hintergrund. Das sind ja keine Spekulationen, sondern Marktbeobachtungen. Sagen Sie doch bitte, ob die Bundesregierung solche preisdämpfenden Maßnahmen erwägt oder nicht.
Die Bundesregierung beobachtet diese Preisentwicklungen. Sie ist auch im Austausch mit den Akteuren, unter anderem den Verbänden, den Importeuren. Das Bundeskartellamt hat die Preisentwicklung im Blick. Und wenn es da Ausschläge gäbe, die durch den Markt nur schwer zu erklären sind, würden die üblichen Mechanismen greifen.
Dann habe ich zu dem Thema noch Herrn Jung nochmal, Herrn Warwick und Herrn Rinke, und dann können wir vielleicht auch weiterziehen im Themenkarussell. Danke.
Ja, nochmal zum Thema Öl. Wie bewertet die Bundesregierung die Angriffe auf die Ölvorkommen, zu den Ölraffinerien im Iran von den Israelis und Amerikanern? Ich meine, Sie werden vielleicht die Bilder gesehen haben, diese teils apokalyptischen Szenen aus Teheran gestern.
Ja, die Bundesregierung.
Das ist eine neue Stufe.
Ja, die Bundesregierung betrachtet die Ausweitung dieser Kampfhandlungen mit wachsender Sorge. Wir sehen da auch ein wachsendes Risiko darin für die Region.
Wir haben uns, der Bundeskanzler hat sich am Freitag dazu geäußert und in seiner Äußerung vom Freitag werden Sie festgestellt haben, dass er auch exakt auf diese Sorgen eingeht, dass er auch die Risiken für die Volkswirtschaft genannt hat, auch für die innere Stabilität Irans. Und die Angriffe auf die Raffinerien, die Sie nennen, die betreffen genau das. Es geht darum, dass wir auch einen handlungsfähigen Staat Iran nach einem Krieg vorfinden. Und dazu gehört auch die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit.
Zusatz? Ein anderes Thema. Es gab von Seiten der Israelis und Amerikaner einen Angriff auf eine Entsalzungsanlage im Iran. Der Iran hat eine Entsalzungsanlage in Bahrain angegriffen. Wenn ich mich nicht alles täuscht, hinterher, das ist ein Kriegsverbrechen. Auf solche Angriffe, egal von wem. Wie bewerten Sie diese Ausweitung?
Mir ist von einzelnen Operationen nichts bekannt.
Das haben ja beide Seiten ja zugegeben.
Sie sagten eben selbst, wenn ich das so recht sehe.
Hinterher haben Sie da vielleicht eine Einschätzung?
Also ich kenne die Gesamtumstände nicht. Sie haben das ja vorab gewürdigt. Ich würde mich dieser Würdigung nicht anschließen können, weil wir selbst die umfassenden Einzelheiten nicht kennen, die beide Seiten jeweils dazu bewogen haben. Deswegen kann ich jetzt das auch nicht bewerten an dieser Stelle. Sehen Sie es mir nach. Aber wir haben ja gerade ausgeführt, dass es eben eine sehr dramatische Entwicklung ist, die eben ein weiteres Eskalationsrisiko birgt. Und natürlich gilt es immer abzuwägen bei allen Kampfhandlungen die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, die möglichst gering zu halten sind.
Herr Warwick.
Ja, wir waren ja eigentlich noch beim Thema Ausnahme bei US-Sanktionen. In dem Zusammenhang hatte das Wirtschaftsministerium letzte Woche ja bekannt gegeben, dass die US-Behörden die geltende Ausnahmeregelung für PCK Schwedt und allgemein die deutsche Rosneft-Tochter unbefristet verlängert haben. Jetzt machen die US-Amerikaner selten Sachen ganz ohne Gegenleistung. Könnte uns das BMWE da ein bisschen mitnehmen und erklären, wie diese Ausnahmeregelung für diese deutsche Rosneft-Tochter erreicht wurde? Was gab es denn da an Gegenangeboten gegenüber Washington, etwa im Bereich LNG-Importe oder Importe von Rüstungsgütern?
Also die Insinuation würde ich mir an der Stelle nicht zu eigen machen. Wir haben von Anfang an, schon im vergangenen Jahr, als diese Sanktionen erstmals beschlossen wurden, klargemacht, dass aus unserer Sicht die in Deutschland durch die Treuhand abgekoppelten Tochtergesellschaften von Rosneft nicht Ziel dieser Sanktionen sind, weil sie den russischen Staat und die russische Wirtschaft in keiner Weise mehr betreffen, diese deutschen Tochtergesellschaften. Und dadurch, dass jetzt eben eine neue langfristige Treuhand für die PCK Schwedt und die Rosneft-Töchter in Deutschland getroffen wurde, ist es aus unserer Sicht dann auch nur folgerichtig, dass die US-Sanktionen ebenfalls dauerhaft ausgesetzt sind.
Zusatz? Ja, können Sie das noch ausführen? Das heißt, es gibt, vielleicht mir das entgangen, aber neue langfristige Pläne für die Eigentumsstruktur von Rosneft Deutschland, weil mein Status war, dass nach wie vor die Bundesnetzagentur die Treuhandverwaltung innehat.
Das ist auch weiterhin so, aber aufgrund der Änderung im Außenwirtschaftsgesetz, die Anfang dieses Jahres, wenn ich mich recht entsinne, beschlossen wurde, wurde eben eine neue rechtliche Grundlage, die nicht mehr eine 6-monatige Befristung dieser Treuhand zugrunde hat, getroffen, sondern die Treuhand ist jetzt, solange die Sanktionen gegenüber der Rosneft und Russland bestehen, angeordnet.
Vielen Dank. Dann zum Bereich Öl, den wir jetzt ein bisschen gedehnt haben, noch Herr Rinke nochmal.
Ja, es geht, ich glaube, ein bisschen über Öl hinaus, Iran. Ich hätte ganz gerne Herrn Cornelius gefragt, ob es jetzt eigentlich Klarheit in der Bundesregierung gibt über die Kriegsziele der Amerikaner und der Israelis. Denn die variierten ja so ein bisschen in der vergangenen Woche. Gab es da neue Gespräche, dass die Amerikaner jetzt gesagt haben, was eigentlich genau das Kriegsziel ist? Hat sich ja anscheinend ein bisschen wegbewegt von nur Zerstörung von Atomanlagen, Raketen, Vorräten und Ähnlichem?
Wir können nicht bewerten, welche unterschiedlichen Äußerungen von anderen Regierungen mit Blick auf das Kriegsziel gefällt werden. Wir teilen das ursprünglich genannte Ziel, das die Vereinigten Staaten und auch Israel genannt haben, nämlich das iranische nukleare Raketenprogramm beseitigt werden sollte, um Stabilität und Frieden in der Region möglich zu machen. Wir teilen das Ziel, dass Teheran als Bedrohung des Landes Israel seine Wirkkraft nicht entfalten kann. und dass natürlich die Unterstützung des Terrorismus durch die sogenannten Proxys aufhören muss. Andere Kriegsziele sind mir nicht bekannt.
Haben Sie, Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfragen darf, hat denn die Bundesregierung nochmal nachgefragt in Washington, weil ja offenbar die Art der Kriegsführung jetzt mit den ursprünglichen Zielen, die Sie eben nochmal genannt haben, nicht mehr unbedingt was zu tun haben?
Mir sind solche Äußerungen aus Washington nicht bekannt.
Dann hat Herr Warwick noch eine Nachfrage, eine kurze Bitte, damit wir weiterkommen. Danke.
Ja, aber es geht zum Themenfeld Iran. Das wird ja sicher größer werden. Letzte Woche hat Kanzler Merz gegenüber den Tagesthemen als Begründung für den US-israelischen Angriff gegen den Iran erklärt. Kurzes Zitat. Der Iran ist kurz davor gewesen, im Besitz von Atomwaffen zu gelangen. Sowohl die Trägerraketen als auch das angereicherte Material sind nachweislich vorhanden. Möglicherweise nur wenige Wochen vor dem Zusammenbau entfernt. Jetzt hat im Juni 2025 derselbe Kanzler gegenüber dem ZDF erklärt gehabt, das Atomprogramm des Irans sei seiner Einschätzung nach weitgehend beendet. Herr Cornelius, da würde mich interessieren, die beiden Darstellungen widersprechen sich ja recht fundamental. Was ist denn jetzt die offizielle Haltung der Bundesregierung, die Darstellung des Kanzlers diesen Monat oder im Juni 2025?
Gibt es keinen Widerspruch zwischen den Äußerungen? Sie müssen sie im Kontext sehen. Die Äußerungen sind jeweils im Kontext der Militärschläge gefallen und die Situation jetzt vor Beginn des letzten Krieges war so, dass wir selbstverständlich weiterhin die geringe Bereitschaft Irans sahen, Transparenz über sein Atomprogramm zu bieten. Das ist in den Verhandlungen zum Ausdruck gekommen. Wir haben außerdem gesehen, dass Iran weiterhin an seinem Raketenprogramm arbeitet, dass es eine industrielle Fertigung gibt, dass es eine Proliferationsfähigkeit gibt, auch für nukleare Brennstoffe, sei es nur als schmutzige Bombe oder in anderer Form. Und insofern war die Bedrohung nicht unreal.
Zusatz. Kurze Nachfrage. Jetzt hat noch am 2. März, einen Tag vor dem entsprechenden Statement von Merz, die UN-Atomenergiebehörde erklärt, sie hätte keinerlei Hinweise auf ein iranisches Atomwaffenprogramm. Da würde mich interessieren, auf welcher konkreten Informationsquelle denn die Aussage am 3. März vom Kanzler erfolgte.
Die Aussage der Atomenergiebehörde ist mir nicht bekannt. Allerdings hat die Atomenergiebehörde auch immer die Transparenz Irans angemahnt. Es geht zum Beispiel auch um den Verbleib von angereichertem Plutonium und anderer Dinge. Und insofern, glaube ich, müssen wir jetzt nicht mit Bruchstücken von Erkenntnissen hantieren, sondern das Gesamtbild betrachten.
Vielen Dank. Herr Fechner, ich hatte Sie auch noch unter dem Stich. Ja, okay, Sekunde. Das ging ans Auswärtige Amt, glaube ich, ne?
Genau, auch noch passend zum Thema Iran. Mittlerweile gibt es ja auch Klarheit über die neue Führung des Iran. Wie bewerten Sie denn vor dem Hintergrund die Stabilität des Mullah-Regimes?
Also die Stabilität möchte ich hier gar nicht beurteilen, denn ich kann Ihnen mitteilen, wie wir die Situation sehen. Und wir beobachten natürlich weiter genau, wie sich die Lage vor Ort fortentwickelt. Letztlich können wir keine Prognose für weitere Entwicklungen von hier abgeben. Klar ist aber, dass mit der Wahl von Mojtaba Khamenei, dem Sohn des verstorbenen Revolutionsführers, mit Blick auf den Kurs, den weiteren Kurs des Regimes, aus unserer Sicht wohl eher Kontinuität zu erwarten oder davon auszugehen ist, dass es diese gibt. Und wir haben wiederholt betont, dass das iranische Volk die Entscheidung zur eigenen Zukunft und vor allem die Entscheidung darüber haben sollte, wer die politische Führung des Landes ist, wer über die politischen Geschicke des Landes bestimmt. Das ist in der Vergangenheit nicht passiert und das passiert auch in diesem Fall nicht. Und in dem Sinne hat sich, glaube ich, auch übrigens der Bundeskanzler am Freitag geäußert.
Herr Jung.
Cornelius, noch mal eine politische Frage, weil Sie auf das Statement des Kanzlers vom Wochenende angesprochen haben. Da wundern sich auch viele Beobachter, warum in Deutschland dann noch nicht die Einschränkung der Rammstein Airbase veranlasst hat, beziehungsweise die Überflugrechte eingeschränkt hat. Insbesondere da Deutschland das ja in der Vergangenheit getan hat, beim Yom Kippur-Krieg 1973 sowie bei der Bombardierung Tripolis durch die USA 1986. Ist das geschehen aufgrund von völkerrechtlichen Aspekten, Ablehnung der Aktion. Warum ist das bisher nicht passiert, wenn der Kanzler, wenn die Bundesregierung gegen diesen Krieg ist?
Die Nutzung der Militärbasen in Deutschland unterliegt rechtlichen Verabredungen, Verträgen, die völkerrechtlichen Bestand haben. die auch sich im Rahmen unserer Rechtsordnung bewegen. Und deswegen werden wir sie nicht einschränken.
Herr Jessen?
Ja.
Zusatz?
Aber ich meine, das ist ja schon auf vielen Ebenen geklärt worden, dass die Amerikaner nicht automatisch alle Überflugrechte haben, insbesondere wenn es hier um einen Angriffskrieg geht. Die müssen dann erteilt werden und dementsprechend könnten sie auch zurückgenommen werden. Warum spielt das bisher keine Rolle, wenn man diesen Krieg gegen diesen Krieg ist?
Möglicherweise sind unsere Rechtsauffassungen unterschiedlich. Die Nutzung steht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und wir stehen auch im regelmäßigen Austausch mit den US-Behörden zu rechtlichen Fragen, die das betreffen. Deswegen gibt es keinen Grund, diese Nutzung einzuschränken.
Jetzt Herr Jessen.
Ja, Herr Hinterseher, wie bewerten Sie Aussagen seitens der US-Regierung, dass der Nachfolger Ali Khamenei auch nicht lange im Amt bleiben werde, beziehungsweise dass er ja auch sich seines Lebens nicht sicher sein könne? Das sind ja eigentlich unverhohlene Drohungen mit physischer Vernichtung. Wie bewerten Sie das?
Also ich kann diese Aussagen, weil ich sie tatsächlich auch in Gänze nicht kenne und im Kontext nicht kenne, von hier aus nicht bewerten.
Ist es generell zulässig oder akzeptabel, dass Führern, politischen Repräsentanten anderer Nationen, auch wenn man sie inhaltlich kritisiert und möglicherweise als Terroristen bezeichnet, ist es akzeptabel, denen mit Anschlägen auf ihr Leben zu drohen, generell?
Ich kann Ihnen hierzu keine generelle Aussage, weil die generelle Aussage sich wieder von den Umständen, nämlich den Einzelumständen, ableitet. Und ich habe, wie gesagt, nicht alle Kenntnisse zu der Aussage und zu den Umständen, die Sie hier anspielen, auf die Sie hier anspielen. Insofern kann ich mich dazu nicht weiter äußern.
Herr Jung, eine Nachfrage und dann machen wir weiter.
Ja, der US-Präsident hat sich gewünscht bzw. gefordert, dass die Amerikaner bei der Findung bzw. bei dem Nachfolger von Khamenei ein Wörtchen mitzuspielen haben. Habe ich Sie jetzt vorhin verstanden, dass von europäischer Seite, von deutscher Seite dies nicht ein Wunsch ist, sondern dass die Iraner das selbst bestimmen?
Ich glaube, ich habe mich dazu, was Sie gerade ausführen, gar nicht geäußert, sondern zu unserer Position. Und dafür bin ich hier, um die Position der Bundesregierung darzulegen.
Ja gut, aber die Frage war ja gerade nach neuen Ayatollah. Sie hatten gesagt, dass die iranische Zivilbevölkerung ihre Führung bestimmt. Jetzt hat der US-Präsident gesagt, nein, er möchte da auch welche mitreden, wer die Iraner führt.
Ja, ich
darauf
kann
fußt gerne... Die Frage.
Sorry, Entschuldigung.
Ja, darauf fußt ja die Frage, ob Sie auch diesen Wunsch von Herrn Trump unterstützen.
Also ich kann gerne noch mal wiederholen, was ich vorher gesagt hatte, nämlich, dass wir die Situation so sehen, dass das iranische Volk die Entscheidung über die eigene Zukunft treffen sollte und die politische Führung des Landes selbst bestimmen sollte. Und in diesem Sinne hatte ich mich vorher eingelassen und geäußert.
Vielen Dank. Dann würde ich dieses Thema jetzt gerne abschließen und weitermachen mit Frau Kolborn, die eine Frage ans Auswärtige Amt hatte zu einer Reise des Außenministers.
Ja, also nach unseren Informationen plant Außenminister Wadefull eine Reise nach Riyadh. Können Sie das bestätigen und womöglich weitere Details dazu nennen?
Wie immer würden wir Reisen des Außenministers hier ankündigen, sobald sie stattfinden oder sicher sind. Und in dem Fall würden wir es genauso halten. Sollten es Reisen geben, würden wir das wie immer von dieser Stelle dann bekannt machen.
Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Herrn Fechter, der eine Frage zu den Wahlen hatte oder hat. So.
Ja, vielen Dank. Zu den Wahlen in Baden-Württemberg. Frage an den Regierungssprecher. Welche Rückschlüsse zieht denn die Bundesregierung aus der Wahl im Südwesten für ihre eigene Arbeit?
Herr Fechner, die Wahlen sind Gegenstand der Betrachtung der Parteien. Die Parteien werden die Wahlen analysieren und ihre Schlussfolgerungen daraus ziehen. Die Bundesregierung wird natürlich getragen von Parteien, aber sie ist in ihrer Arbeit selbstständig und wird deswegen sich in die Wahlanalyse nicht einmischen.
Jetzt ist es ja nun so, dass mit der SPD vor allem einer der Koalitionspartner im Bund regelrecht abgestraft wurde. Wie soll die Stabilität der Regierung vor diesem Hintergrund gewahrt werden?
Das Ganze, die Beurteilung, die Sie Ihrer Frage voranstellen, die kann ich nicht teilen. Ich will deswegen auch keine Spekulation über die Stabilität der Koalition anstellen. Die Koalition arbeitet ruhig und zielstrebig weiter und die Bewertung des Regionalwahlergebnisses überlassen wir den Parteien.
Frau Kollegin.
Herr Cornelius, im Wahlkampf hat Herr Merz von Grünen und Linken Spinner gesprochen. Bleibt er bei dieser Einschätzung, soweit die Grünen angeht, nach den Wahlen vom Sonntag?
Die Äußerung des Parteivorsitzenden Merz kann ich als Regierungssprecher nicht kommentieren.
Herr Rinke.
Herr Cornelius, die Parteien ziehen ihre Schlüsse daraus, aber es gibt auch Aufforderungen an die Bundesregierung, dass sie die Reformagenda jetzt vorziehen sollte. Also Herr Günther zum Beispiel hat gestern gewarnt, warten mit Entscheidungen, mit Blick auf Wahlen, habe sich noch nie positiv ausgezahlt. Deswegen habe er und andere haben es auch gesagt, die Erwartung, dass die anstehenden Reformen jetzt möglicherweise etwas beschleunigt werden. Plant die Bundesregierung, den Zeitplan für die Reformen noch mal neu zu diskutieren?
Wie Sie wissen, wird es, gibt es noch Wahlen, immer Ratschläge aller möglichen Beteiligten zu Tempo, Inhalt und Ton des Regierungshandelns. Das ist üblich nach Landtagswahlen und nach Bundestagswahlen und überhaupt nach Wahlen. Das wird die Bundesregierung jetzt nicht beirren. Sie wird ihren Reformweg weitergehen und wird sie rechtzeitig über die nächsten Schritte auch informieren.
Und der Zeitplan bleibt so wie bisher?
Der Zeitplan ist durch andere Umstände bedingt und wird immer den neuen Gegebenheiten auch angepasst.
Weitere Fragen zu dem Thema haben wir nicht. Dann machen wir weiter mit Herrn Balzar nochmal, der eine Frage ans Finanzministerium hat. Sekunde bitte.
Das, ja, Frage
ans Finanzministerium. Moment, ich muss das schon noch. So, jetzt.
Ja. Jetzt, ging schon. Ja, danke. Frage ans Finanzministerium. Eigentlich sollte ja im Laufe des März ein Abschlussbericht der Schuldenbremsenkommission vorliegen. Wir hören ja aus verschiedenen Berichten und Hintergründen, dass es da heftigen Streit zu geben scheint, vor allem zwischen den Vertretern, die von der CDU und von der SPD jeweils entsandt worden sind. Sehr komplexe Gemengelage. Es geht natürlich auch um die Grundfrage, inwieweit sich der Staat verschulden darf oder nicht. Geben Sie uns vielleicht einen kleinen Einblick in diese Kommission, wie der Arbeitsstand ist, wo die Streitpunkte liegen und ob und wann überhaupt ein Abschlussbericht vorliegen wird mit einem Mehrheitsvotum oder ob es abweichende Voten geben wird.
Den Gefallen kann ich Ihnen leider nicht tun, denn wie Sie ja sagen, die Kommission tagt noch. Wir hatten immer angekündigt, dass das im ersten Quartal ein solcher Bericht vorliegen soll. Insofern, das erste Quartal ist noch nicht zu Ende und den Ergebnissen können wir nicht vorgreifen. Und da die Kommission auch vertraulich tagt, auch keine Wasserstandsmeldungen dazu abgeben.
Zusatz?
Kurze Nachfrage, das heißt, Sie würden auch die übereinstimmenden Medienberichte vermutlich nicht weiter kommentieren, von denen man ja lesen und hören kann, dass die Kommission kurz vorm Scheitern war.
Exakt das kommentiere ich nicht.
Dann machen wir weiter mit Frau Chiasa, bitte, an den freien Regierungssprecher.
Genau. Herr Cornelius, laut dem Bericht des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI hat bei den Waffenexporten Deutschland China überholt und steht jetzt auf Platz 4 weltweit. Ist das in Augen der Bundesregierung Ausdruck von Stärke im Zeitalter der Großmächte?
Das ist Ausdruck der geopolitischen Situation und der deutschen Unterstützung für die Ukraine.
Weitere Fragen zu dem, Herr Jung?
Ist die Bundesregierung darauf stolz? Also jetzt mittlerweile Platz 4 zu sein, ist das Ziel Platz 3, Platz 2?
Stolz ist keine Kategorie, mit der die Bundesregierung Politik betreibt.
Ist denn das Ziel, dass man noch weiter steigt im weltweiten Ranking?
Es gibt keine Ziele. Es geht darum, die Sicherheit und die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und seiner Nachbarn zu gewährleisten. Und das spiegelt sich dann auch in diesem Bericht wieder.
Dann machen wir mit einem neuen Thema weiter. Herr Kollege hier vorne, Sie haben eine Frage ans...
Ja, guten Tag. Guy Höcks hier, Niederländische Zeitung AD. Ich habe eine Frage an Sie, Frau Singer. Es geht um Thema Grenzkontrolle. Die Verkehrsunfälle häufen sich auf an der Grenze. Viele Kommunen beklagen sich, bei uns denn. Letzte Woche auch ein großer Unfall wieder. Wie reagiert dies, also das Ministerium darauf? Und was sind die Folgen? Also werden Sie weitermachen mit dieser Grenzkontrolle oder nicht? Danke.
Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass die Grenzkontrollen flexibel und lageabhängig stattfinden. Und zu den einzelnen Vorfällen, die Sie jetzt genannt haben, kann ich Ihnen jetzt keine weiteren Informationen geben.
Weitere Fragen zu dem Thema? Dann habe ich Herrn Rinke hierzu? Nein, neues. Okay. Dann habe ich Herrn Warwick nochmals mit einer Frage ans Auswärtige Amt.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat öffentlich damit gedroht, die Wohnadresse des amtierenden ungarischen Regierungschef Orbán an sein Militär weiterzugeben. Die Bundesregierung hat im Gegensatz zur EU-Kommission dazu bislang geschwiegen. Da würde mich interessieren, ist dieses Schweigen als eine stillschweigende Billigung zu verstehen oder gibt es eine Reaktion, die nur bislang der Öffentlichkeit vorenthalten wurde?
Auch hier, muss ich sagen, kenne ich die Aussagen in Gänze nicht und auch die Einordnung nicht. Insofern möchte ich diese Aussagen des ukrainischen Präsidenten an dieser Stelle nicht vornehmen.
Zusatz? Kennt denn der Regierungssprecher die Aussagen Zelenskys gegenüber Orbán? Die haben ja durchaus für medialen Wirbel gesorgt. Die EU-Kommission hat die Aussage durchaus, zumindest aus ihrer Sicht, scharf verurteilt. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass das Auswärtige Amt dazu angeblich gar keinen Sachstand hat. Vielleicht ist ja das Bundespresseamt besser informiert.
Nein, wir sehen hier keinen Unterschied. Und medialer Wirbel zeugt auch noch nicht von der sachlichen Substanz einer Auseinandersetzung, die wir allemal nicht kommentieren, weil sie zwischen zwei ausländischen Regierungschefs stattfindet.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Vielen Dank. Noch Fragen zu dem Thema? Dann machen wir nochmal, Herr Fechtner, Sie hatten nochmal eine Frage zu einem Schiff.
Nee, das war ja vorhin schon dran.
Hat sich erledigt. Gut, dann würden wir jetzt Herrn Rinke nochmal.
Ja, ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt. Es geht um die Situation im Westjordanland. Die Attacken der jüdischen Siedler gegen die Bevölkerung dort haben in den letzten Wochen stark zugenommen. Es gab mehrere Tote, sehr viele Verletzte. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung darauf reagiert.
Ja, wir haben diese Vorfälle, die aus unserer Sicht sehr erschütternd sind, zur Kenntnis genommen. Es reiht sich leider ein in eine ganze Serie von gewaltsamen Angriffen auf die Zivilbevölkerung. Dass dabei 5 palästinensische Zivilisten in nur einer Woche getötet wurden, ist tatsächlich ein trauriger Höhepunkt. Übrigens einer, den auch das israelische Militär an dieser Stelle verurteilt hat in einer Rüge. Und diese Angriffe von gewalttätigen extremistischen Siedlern reihen sich eben ein in eine Serie. Dazu hat sich auch unser Botschafter in Tel Aviv und auch unsere Vertreterin in Ramallah bereits geäußert. Gewalt gegen palästinensische Zivilistinnen und Zivilisten ist inakzeptabel. Es ist an Israel, ihren Schutz zu gewährleisten. Und deshalb verurteilen wir diese Angriffe auf das Schärfste.
Zusatz? Nochmal nachfragen, weil wir diese Verurteilung ja schon ein paar Mal jetzt hatten. Erwägt die Bundesregierung Sanktionen gegen Israel, weil es ja immer mehr Berichte gibt, dass die israelische Armee in den meisten Fällen diese Angriffe auf Palästinenser hinnimmt oder sogar unterstützt?
Also zunächst mal müssen alle Vorfälle von Siedlergewalt umgehend aufgeklärt und vor allem die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Sie wissen, es gibt auch in der EU Diskussionen über Sanktionen gegen weitere gewalttätige Siedler und wir stehen diesen Diskussionen natürlich nicht im Weg.
Herr Wurzel dazu?
Dazu die Frage, Herr Hinterseher, im August letzten Jahres war der Außenminister in Taipei, in einem der Dörfer, die betroffen sind. Er sprach damals von Terror gegen die Zivilbevölkerung. Ist das eine Formulierung, die nach wie vor gilt?
Also ich würde die Wortwahl so nutzen. Der Minister hat die Worte damals bewusst so gewählt. Insofern würde ich das hier nicht weiter kommentieren. Ich würde bei meiner Wortwahl von soeben bleiben, dass das eben extremistische Siedler sind, die gewalttätig dort natürlich auf eine Art und Weise Angst und Schrecken unter der palästinensischen Zivilbevölkerung verbreiten. die in angrenzenden Dörfern oft zu Siedlungen sich befinden und dann dem mehr oder minder schutzlos ausgesetzt sind. Denn Fakt ist ja, dass es das ist dann oft irgendwie so zwischen dem C- und B-Gebiet gelagert, es keine Sicherheitsverantwortung palästinensischer Stellen in diesen Bereichen gibt. Insofern ist man auf den Schutz des israelischen Militärs oder israelischer Stellen angewiesen, die aus unserer Sicht eben in unzureichendem Maße gewährleistet wird.
Dann Herr Jung zu dem Thema.
Können Sie mal kurz sagen, von wem Sie da Aufklärung erwarten? Kollege Rinke hat ja gerade schon erwähnt, dass die IDF selber Teil dieser Übergriffe und Gewalt an den Palästinensern in der Westbank ist. Erwarten Sie von der IDF selber jetzt die Aufklärung? Habe ich das richtig verstanden?
Also ich kann Sie verweisen auf eine Aussage der IDF, die eine strafrechtliche Untersuchung gegen die Angreifer eingeleitet hatten und angekündigt haben.
Ja, aber die Bundesregierung sieht auch, dass die IDF nicht nur die israelischen Siedler Teil des Gewaltproblems in der Westbank sind. Weil die Siedler in der IDF sind.
Ich hatte gerade ausgeführt, auf die Schutzverantwortung oder auf die Schutzverantwortung abgehoben, die die IDF als Besatzungsmacht eben im Westjordanland ausüben, innehaben. Und deshalb ist es an den IDF natürlich, den Schutz zu gewährleisten und etwaige Vorfälle aufzuklären.
Ich habe jetzt noch Herrn Jung und Herrn Jessen auf der Liste. War noch? Okay, dann machen wir erstmal mit Herrn Jessen weiter. Ganz schnell, wir haben noch nicht mehr ganz viel Zeit.
Ja, Frage geht ans BMI zum Haber-Verfahren. Das Verfahren, auf dessen Grundlage von Kulturstaatsminister Weimar drei Buchhandlungen vom Buchhandlungspreis ausgeschlossen wurden. Das Verfahren in Ihrem Haus entwickelt, sieht ja ausdrücklich vor, dass wenn verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse vorliegen, was nur mit Ja oder Nein bestätigt wird, eine Rückfrage in Ihrem Haus erfolgt. Diese Rückfrage ist offenbar nicht erfolgt seitens BKM. Hat das BMI von sich aus darauf hingewiesen und angeboten, notwendige Erkenntnisse vertiefend zu vermitteln?
Die Information liegt mir nicht vor, was Sie jetzt da gerade gefragt haben zum Haber-Verfahren. Also Sie beziehen sich ja auf das auf die Anfrage des BKM. Und da müsste ich tatsächlich an den BKM verweisen.
Ich frage deswegen, weil das Haber-Verfahren in Ihrem Haus entwickelt wurde von der damaligen Staatssekretärin Emily Haber und weil es 2017 in einem sehr ausführlichen, detaillierten Verfahren, in dem das BMI eine zentrale Rolle spielt, veröffentlicht wurde. Ich darf daraus zitieren, eine Rückfrage für den konkreten Einzelfall sei deswegen geboten, weil ansonsten überhaupt keine sachrelevante Entscheidung getroffen werde. Sie wollen mir jetzt sagen, dass Sie von all dem nichts wissen?
Ich muss da tatsächlich an den BKM verweisen.
Dann, Herr Cornelius, da Sie fürs Kanzleramt eben auch sprechen, wo BKM verortet ist.
Ja, das zwischen BKM und dem BMI gab es einen Austausch über die Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz. Das war Ihre Frage, nicht?
Nein, meine Frage war, nach den mir vorliegenden Informationen gab es die in den schriftlichen Ausführungen des Haber-Verfahrens vorgesehene Nachfrage zur Detaillierung möglicher Verfassungsschutzerkenntnisse, dass eine solche Nachfrage nicht erfolgte. Gleichzeitig sagt das Haber-Verfahren, dass ohne eine solche Nachfrage Voraussetzung dafür sei, dass überhaupt Einzelfallentscheidungen getroffen werden können. Wenn die Nachfrage nicht erfolgte, lagen die Voraussetzungen für eine sachgerechte Entscheidung nicht vor. Das ist ein ziemlich schwerwiegender Sachverhalt und mich interessiert, warum BKM diese im Verfahren vorgesehene Nachfrage nicht gestellt hat.
Ich kann Ihre These nicht bestätigen, die Verfahrenstiefe zwischen BKM und Verfassungsschutz kann ich aber Ihnen auch nicht offenlegen, weil sie dem Geheimschutz unterliegt. Deswegen ist der Sachverhalt nicht zwingend richtig.
Vielen Dank. Dann noch ein Letztes Thema machen wir nach vorne und dann haben wir
es. Ja, ich würde ganz gerne mal zu FCAS fragen. Ich traue es mich gar nicht, die Frage an Herrn Müller zu stellen, weil ich ja weiß, dass es mittlerweile Chefsache ist. Wir haben vor 3 Monaten hier gesessen. Ich habe da schon mal gefragt und da hat es geheißen, bis Ende des Jahres werde da eine Entscheidung fallen und ich möge mich oder wie auch alle Kolleginnen und Kollegen sich gedulden. Ich sehe jetzt mittlerweile das Jahr als verstrichen an. Ich weiß nicht, wie Ihre Auffassung dazu ist. Und sehe immer mehr Äußerungen aus der Industrie. Dassault äußert sich, Airbus äußert sich. Gibt es dann irgendwelche politischen Vorstellungen davon, wann man in welcher Form auch immer Stellung zu FCAS nehmen will, Herr Cornelius?
Nein, diese Freude kann ich Ihnen heute nicht machen. Das Verfahren läuft. Ich kann Ihnen gerne die Sprache wiederholen, die wir schon häufig benutzt haben. Kann auch darauf verweisen, dass sich der Bundeskanzler am 18.02. dazu geäußert hat und wir insofern voller Hoffnung sind, dass der FCAS-Kalender sich auch irgendwann an den gregorianischen Kalender annähert.
Dann danke ich für die Mitarbeit beiderseits des Saales und schließe diese Regierungspressekonferenz. Vielen Dank.